Es ist ein Vorrecht, zwei junge Leute hier zu haben, die mit den Hufen scharren und etwas machen wollen und etwas bewegen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Sandra, oder? Sie wird dann oft auch im Kigo sein, weil sie zuständig ist, verantwortlich ist für Kinderarbeit. Das ist ein schlechtes Wort, Kinderarbeit für Kids. Und Michael wird in einer ersten Phase wird noch keine festen Verantwortungsbereiche übernehmen, sondern wird einfach mal überall ein bisschen hineinschauen. Die Gemeinde kennenlernen, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, wenn man so in die Gemeinde reinkommt am Anfang und bis man da ein bisschen einen Überblick hat. Und mit der Zeit wird sich dann ein bisschen zeigen, wo das seine Aufgabenbereiche werden liegen. Die Bibel macht keinen Hehl daraus, dass die Welt ein Ende hat. Der Marcel hat es auch gelesen mit dem Vers vorher. Die Welt hat ein Ende. Ich weiß nicht, was du darüber denkst, dass die Welt ein Ende hat. Ich weiß nicht, was für Gefühl du mit dem verbindest. Ich habe mal gelernt in meinem Leben, dass Sachen, die du nicht kannst verändern, solltest du nicht darüber ärgern, sondern lernen damit zu leben. Und ich habe so den Eindruck, das ist auch so etwas. Die Welt von Gott, das hat ein Ende und da müssen wir uns nicht darüber ärgern oder denken, es ist eigentlich blöd, es ist so schön da. Es ist ja schön da. Sondern eigentlich ist die Herausforderung, was machen wir da damit, mit dieser Tatsache? Und da geht es heute. Wie sollen wir denn leben? Man hat schon so viel gehört, oder? Das ist so viel Schwieriges auch schon vorher in der Offenbarung. Wir haben über die Gerichtsreihe haben wir gehört. Wir haben letztes Mal über die Vision von diesen beiden Tieren, die die Menschen da dazu verführen, den Drachen anzubeten, der Teufel ist. Wir haben auch gehört, dass sich viele Menschen, auch viele Christen, würden verführen lassen, das Zeichen vom Tier an die rechte Hand oder an die Stirn zu machen. Es ist auch eine Tatsache, wo die Bibel die Offenbarung uns auch kein Hehl daraus macht, dass in der Zeit, vielleicht so in der allerletzten Zeit, so von dem sogenannten finalen Antichrist, wo wir letzten Sonntag gehört haben, dass dort auch Bedrängnis oder Verfolgung von Christen wird vermehrt stattfinden. Sagen wir da aus dem Westen so, ich möchte immer daran erinnern, dass auch Menschen die Offenbarung lesen, die ganz in einer anderen Situation sind, wo längstens bis aufs Blut verfolgt werden. Darum ist es manchmal schwierig zu sagen, wo stehen wir, oder? Müssen wir auch nicht. Die Offenbarung gibt uns keinen Zeitplan, sondern es ist eine Botschaft dahinter, wo der Johannes also vom Herzen hat, dass man es versteht. Johannes, Offenbarung 14 ist so ein Zwischenkapitel, so empfinde ich es zumindest, wo es nochmal einen Überblick gibt über so die grossen Geschehnisse. In dem ersten Abschnitt wird uns die Vision von diesen 144.000 Erlösten vor Augen geführt, die beim Lamm sind. Das Lamm ist immer ein Bild von Jesus. Und das Bild, da gibt uns eine Perspektive. Ich glaube, die brauchen wir immer wieder auf dieser Welt. Die Perspektive. Nach vorne. Wo geht es hin? Was ist unsere Hoffnung? Und das Bild zeigt uns vor allem auch, dass Gott sehr wohl alles unter Kontrolle hat. Auch wenn es manchmal vielleicht anders aussieht. Im zweiten Abschnitt erfahren wir, wie drei Engel alle Völker zum letzten Mal zur Umkehr ermahnen und das letzte Gericht verkündigen. Und im dritten Abschnitt gibt es eine so bildhafte Darstellung, die zeigt, wie Gottes Gericht alle Menschen betreffen wird. Und mein Anliegen heute Morgen ist, dass der Herr uns jedem Einzelnen Verständnis gibt für sein Wort und uns klar macht, was kommt und wie wir uns darauf einstellen sollen. Einmal mehr, die ganze Predigtreihe der Offenbarung möchte ich einfach dazu sagen, das ist mir so ein grosses Anliegen, dass wir eine Weitsicht bekommen. Das ist kein Grund, um irgendwie Angst oder Bedenken zu haben, sondern es geht darum, Jesus möchte uns ermutigen, führen zu schauen und zu wissen, zu lassen, dass wir bei ihm auf der Siegerseite sind. Die himmlische Weitsicht, das ist so der erste 1 bis 5, die Verse von dir, die es gelesen haben, das ist so ein erster Abschnitt. Dort steht im Vers 1, Kapitel 14, Vers 1, dann sah ich das Lamm, eben Jesus, auf dem Berg Zion stehen und mit ihm 144.000, auf deren Stirn sein Name und der Name seines Vaters geschrieben standen. Mit Berg Zion ist das himmlische Jerusalem gemeint. Die Welt, die kommt, wenn die Welt vergangen ist, wo wir da sehen. Dort steht das Lamm, Jesus Christus und bei ihm 144.000. Die Zahl 144.000, 12 mal 12 mal 1000, gibt symbolisch die vollkommene Zahl der Erlösten an. Das ist ein Bild der Vollkommenheit. Es sind wahrscheinlich die gleichen, die bereits im Kapitel 7 beschrieben worden sind. Dort hat es so einen Intermezzo gegeben zwischen der sechsten und der siebten Person, wo der Engel das Gericht zurückgehalten hat und gesagt hat, zuerst werden die Menschen versiegelt, die mit Jesus leben, so quasi als Schutz, damit ihnen nichts passieren kann. Ganz wichtig zu wissen. Die Versiegelung, das ist ein Schutz. Die Versiegelung beinhaltet den Namen vom Lamm und vom Vater auf der Stirn. Und damit bildet sie einen scharfen Kontrast zu all denen, die das Zeichen vom Tier an ihrer Stirn oder an ihrer Hand tragen. Die grosse Schar der Menschen, die zu Jesus gehören, bildet einen riesigen Chor mit einem gewaltigen Sound, wie ein Ozean oder wie lauter Donner. So beschrieben. Sie singen ein neues Lied, das noch nie gesungen worden ist. Und ich weiß nicht, was für ein Gefühl, dass du damit hast, dass im Himmel gesungen wird. Ich persönlich bin nicht so der Sängertyp. Und wenn ich mir das so vorstelle, den ganzen Tag singen, dann geht es mir nicht mehr so gut. Aber es gibt in meinem Leben gibt es manchmal so einen Moment, da verklopft es mich fast vor Freude. Und dann singe ich. Und ich glaube, das ist so ein Moment, im Himmel wird das ein Moment sein, da kommt es einfach. Wie wir so überwältigend sind, egal ob du gern singst oder nicht gern singst, ist es so ein neues Lied, wo wir noch nicht gesungen haben. Es ist nicht aus dem roten Liederbuch, auch nicht aus dem grünen, es ist auch nicht von der Folie. Es ist ein neues Lied. Mit neuer Musik und einem Inhalt, den wir erst dort werden lernen. Vor Gottes Thron werden alle mitsingen können. Das ist auch eine Ermutigung, nicht? Für die, die manchmal nicht so gern laut singen, weil sie die Eindruck haben, das ist so falsch. Aber dort wird es einfach von innen rauskommen und es wird richtig sein und schön sein. Wie sehr muss die Vision Christen am Ende vom 1. Jahrhundert ermutigt haben, die Christen, die so oft verfolgt worden sind von Juden oder auch von den Römern, der Blick auf die Schar der Erlösten muss sie ermutigt haben, muss ihnen den Blick nach vorne gerichtet haben. Dem Jesus, trotz dem Druck, der geherrscht hat, ihn zu bekennen und ihm zu folgen. Die Vision zeigt ein Stückchen von der Herrlichkeit, wo im Himmel auch auf uns wartet. Wenn wir Jesus für uns angenommen haben und ihm im Glauben mit ihm leben. Das ist das erste Bild. Das zweite Bild, die einladenden Engel. Drei Engel kommen vor. Obwohl die meisten Menschen das Tier anbeten, also die sich verführen lassen, so quasi dem ganzen System oder dem antichristlichen System dienen, Teil sind davon, lässt Gott aus seiner einseitigen Liebe heraus nochmal alle Nationen und Stämme und Sprachen und Völker das Evangelium verkündigen. Um ihnen die Chance zur Umkehr und zur Rettung zu geben. Das tut er durch die drei Engel und der erste Engel, der ruft, Vers 7. Habt Achtung vor Gott und gebt ihm die Ehre. Das ist ein herrlicher Satz. Habt Achtung vor Gott und gebt ihm die Ehre. Um das geht es im Leben übrigens. In allem, was man tun. Achtung haben vor Gott. Die Bibel nennt das auch Gottesfurcht haben. Und ihm die Ehre zu geben. Rief er, denn die Stunde ist gekommen, in der er Gericht halten wird. Betet den an, der Himmel und Erde, das Meer und alle Wasserquellen gemacht hat. Das ist eine Einladung, die so ausgesprochen wird. Und Gott hat bis zum Ende dieser Welt der Salige, dass Menschen umkehren. Er will, dass niemand verloren geht. Und wir schliessen uns dem an. Wir sind ein Teil von Gottes. Wir sind Gottes. Volk auf dieser Welt und es ist auch unser Anliegen, dass kein Mensch verloren geht. Gott ist geduldig und gibt uns so lange immer wieder Gelegenheiten, zu ihm umzukehren. Der zweite Engel, der kommt, der verkündigt den Fall von der grossen Stadt Babylon. Und in dieser Stadt haben Christen in verschiedenen Phasen der Geschichte unterschiedliche Städte verstanden. Die meisten Christen, dortmals, wo die Offenbarung geschrieben worden sind, im 1. Jahrhundert, die haben darunter die Stadt Rom verstanden, in der sich der Kaiser als Gott verehren lassen hat und in seinem ganzen Reich den Kaiserkult verlangt hat. Letztendlich wird aber auch das Weltreich besiegt werden und fallen, wo das Tier bzw. der Antichrist aufrichten und in dem er regieren wird. Der Fall von dieser wichtigen Bastion von Satan ist ein wichtiger Schritt von Gottes herrlichem Sieg. dass so die letzte Bastion, oder jetzt gerade auch bei dem IS-Kalifat, oder hat man so gehört, dass so die letzte Bastion, das Raqqa beispielsweise, die Hauptstadt, die Syrien von dieser Terrormiliz, wo die so gefallen worden ist, und gesagt, die letzte Bastion fällt, oder am Mosul und so. Und die Stadt Babylon ist das Bild so von der letzten Bastion, wo fallen wird, bevor Gott das endgültige Sieg wird kommen. Das ist der Fall von dem ganzen System, wo Menschen gemacht haben auf dieser Welt, wo sie Frieden hervorbringen wollten und Frieden nicht kommt, nicht gibt. Die Botschaft vom dritten Engel ist eine klare Ankündigung vom Gericht über alle, die das Tier arbeiten und sein Zeichen annehmen. Der letzte Abschnitt, Vers 14 bis 20, der führt uns den krassen Kontrast vor Augen zwischen denen, die auf Jesus vertrauen und ihm, wenn nötig, bis in den Tod folgen und denen, die Gott ignorieren und sich dazu verleiten lassen, das Tier zu verehren. Der Unterschied könnte nicht grösser sein. Während diejenigen, die das Tier angebetet haben, mit Bildern, das sind Bilder, gell, mit Feuer und Schwefel gequält werden und von Ewigkeit zu Ewigkeit keine Ruhe haben, Tag und Nacht, so steht es in dem Kapitel, werden diejenigen, die im Glauben an Gott festgehalten haben, eine hervorragende Zukunft vor sich haben. Vers 13. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe auf, gesegnet sind die, die von nun an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, sie sollen von all ihren Mühen ausruhen, denn ihre guten Taten folgen ihnen nach. Die Offenbarung zeigt uns, dass es tatsächlich nur zwei Möglichkeiten gibt. Obwohl immer mehr Menschen denken, dass es keine absolute Wahrheit gibt, dass eh alles relativ ist, und dass jeder seinen Weg zum Glück selber finden muss, wird spätestens da klar, dass wir uns klar zwischen Gott und dem Tier entscheiden müssen. Wir können uns entweder für Jesus entscheiden und ihm entschlossen und konsequent nachfolgen und die damit verbundenen Nachteile allenfalls und Leiden auf uns nehmen, dann werden wir schließlich Ruhe finden für unsere Mühe. Die Alternative ist, Gott nicht wirklich ernst zu nehmen, auf eine Konsequenz Glaubensleben zu verzichten und dem Strom der Welt folgen und schließlich das Tier anzubeten und die Zahl vom Namen aufnehmen. Die ultimative Folge davon ist, im Gericht die volle Strafe für seine Sünden zu erfahren, nämlich ständige Qual und Ruhelosigkeit in Ewigkeit. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, die Alternative entweder 42 Monate, oder? Das steht ja, die Zahl 42 Monate, für eine bemessene Zeit, oder? Wo der Find auch die Möglichkeit hat, allenfalls Nachteile in Kauf zu nehmen, die für eine herrliche Ewigkeit, oder 42 Monate Normalitätsleben und dafür Ruhelosigkeit in der Ewigkeit. Eigentlich steht da Ruhe gegen Ruhelosigkeit gegenüber. Ruhe und Ruhelosigkeit. Ich höre immer wieder Menschen, die sagen, ich möchte nur ein bisschen Ruhe finden. Ich glaube, das ist die innerste Sehnsucht des Menschen, ist Ruhe finden im Herzen. Man könnte sich das sagen, Frieden finden. Und um das geht es, um den Frieden. Das mit dem Feuer und mit dem Schwefel, das sind Bilder. Es wird nicht ein Feuersee sein, ein Schwefelsee, wo die Menschen drin geworfen werden. Das ist ein Bild dafür, die Trennung von Gott in der letzten Konsequenz, und das ist mega schlimm. Das bedeutet nicht, dass einfach all die dass das Religiöse nicht mehr ist und sonst die Welt immer noch schön ist. Einmal steht in der Bibel, Gott ist der, der regnen lässt über die Gerechten und Ungerechten. All das Gute, was wir erleben auf dieser Welt, all das Schöne, das kommt von Gott. Und wenn das alles einmal nicht mehr ist, dann ist es ziemlich krass. Das ist das, was man nicht gern predigt. Wo auch selten predigt wird. Das letzte Gericht. Und es fällt mir nicht leicht, über das zu predigen. Ich glaube nicht an eine Allversöhnung. Ich glaube nicht daran, dass wir am Schluss alle in den Himmel kommen. Die Offenbarung zeigt uns etwas anderes auf. Nicht, um uns Angst zu machen, aber dass wir eine gute Grundlage haben, um auch gute Entscheidungen zu fällen in unserem Leben. Wie sollen wir denn leben? Mit der zweiten Hälfte von dieser Predigt möchte ich darüber reden, was bedeutet das für uns? Wie können wir denn überhaupt bestehen, wenn der Druck auf Christen global gesehen betrachtet zunehmen wird? Das Wichtigste müssen wir nicht selber machen. Das Wichtigste ist der Schutz und die Hilfe von Gott, die Versiegelung. Das Zweite ist der Buch, dass der Name von unserem Namen im Buch vom Leben geschrieben ist. Das Dritte ist, Gott gibt uns eine himmlische Weitsicht zu den Erlösten, himmlische Jerusalem. Und laut dem Antichrist nur bemessene Zeitraum für sein Treiben. Das ist das Wesentliche für uns. Aus Gottes Sicht für uns gemacht. Doch auch wir müssen bereit sein, uns wissen, wie wir verhalten. Bereits im letzten Kapitel, ich habe das grosszügig ausgelassen, letzten Sonntag. Weil ich gewusst, das kommt heute dran. Steht mitten drin, in dem Text vom Antichrist. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Geduld und Glaube. Und das wiederholt sich in dem Kapitel. Dort ist in der Mitte der Warnung vom Gericht ein Einschub drin, dort steht, hier ist die Geduld. Der Heiligen, genau gleich, wiederholt. Und wenn in der Bibel Sachen wiederholt werden, dann hat es eine grosse Bedeutung. Geduld und Glaube. Die erhalten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Es gibt drei Schlüsselqualifikationen. Drei Schlüsselqualifikationen für Christen, die sich bewähren sollen. Und die sind Geduld, Gehorsam und Glaube. 3G. Geduld, Gehorsam und Glaube. Das sind Schlüsselqualifikationen. Es gibt doch so Schlüsselqualifikationen, oder? Die es auch braucht, wenn man eine Arbeitsstelle annimmt oder so, braucht es gewisse Schlüsselqualifikationen. Für einen Christ in dieser Zeit, die auf uns zukommt und wo wir schon drin sind, werden die Schlüsselqualifikationen Geduld, Gehorsam und Glaube sein. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Geduld hat auch etwas mit der Persönlichkeit zu tun. Ich bin so in einem Umfeld aufgewachsen oder so mit meinen Kollegen, wo man schon gesagt hat, Essen ist Zeitverlust. Wir sind ungeduldige Menschen. Eine hupende Mikrowelle nutzen, die Express versenden, die 24-Stunden-Online-Service nutzen, die Fastfood essen, die Instant-Gesellschaft. Der Robin Levin schreibt von einem neuen Zeitmaß, das er Hubsekunden nennt. Zeit zwischen dem Grünwerden von der Ampel und dem ersten Hupen. Das ist die kleinst messbare Zeiteinheit. Ich glaube, dass die Instant-Gesellschaft, in der wir drin leben, dass alles mal schnell geht, es darf nichts dauern, dass das der antichristlichen Tendenzen extrem Karten spielt. Extrem. Wie gut kannst du warten? Es hat auch mit der Persönlichkeit zu tun. Es gibt Menschen, die haben ein bisschen mehr Ruhe im Leben, die können besser warten. Es gibt derartig, da muss immer etwas gehen. Aber der Abraham musste 25 Jahre warten, bis die Verheißung, dass er Vater werden soll, Realität geworden ist. Gott sagt zu Mose, dass das Volk ins verheißene Land führen wird. Doch vorher sind 40 Jahre vom Warten in die Wüste gekommen. 43 Mal wird das Volk Israel zum Warten angehalten. Mögt ihr euch erinnern, 42 Mal, 42, ich habe das in Verbindung gebracht mit den 42 Monaten, von denen, die ganz aufmerksam waren in dieser Reihe, und das ist nicht so wichtig. Im Rückblick auf die Wüstenwanderung von Israel werden 42 Stationen genannt. 43 Mal werden sie zum Warten angehalten. Also mehr Mal warten als Stationen gehabt. Muss ich das mal vorstellen? Das Volk Israel. Oder, wo der Sturm auf dem See Genezareth gekommen ist und die Jünger Angst hatten, ist es gegangen bis zum Morgengrauen, bis Jesus endlich kam. Warum hat er die Jünger so lange warten lassen? Hätte er viel schneller kommen können? Warum lässt Gott uns warten, wenn er doch alles viel schneller tun könnte? Ein Gott ist ja allmächtig. Gott hat ja nicht 7 Tage gebraucht, um die Welt zu schaffen. Ich weiß nicht, warum er sich dort so viel Zeit gelassen hat. Es ist so, dass das, was Gott in uns tut, während wir warten, mindestens so wichtig ist, wie das, auf das man wartet. Das ist Geheimnis da drin. Das, was Gott in uns tut, während man wartet, ist mindestens so wichtig wie das, auf das man wartet. Warten ist nicht einfach nur Zeit totschlagen. bis wir das überkommen, was wir wollen. Das ist ein Teil von dem Prozess, in dem wir zu der Person werden, wie Gott uns haben will. Viel zu oft wollen wir Gottes Ressource, aber nicht sein Timing. Wie können wir unsere Geduld üben? Es gibt ja das bekannte Gebet, Herr, schenk mir Geduld, aber sofort. Ist wahrscheinlich nicht die Lösung. Vielmehr, glaube ich, finden wir die Lösung, hat uns der Paulus weitergegeben, Römer 5, was heißt, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Dreifolg: Bedrängnis, Geduld, Bewährung, Hoffnung, Liebe. Und wir würden die Reihenfolge noch kehren können. Schwierige Zeiten im Leben sind Basis, um Geduld zu lernen. Es geht nicht anders. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es anders wäre. Ich sowieso. Aber es geht nicht anders. Darum sollten wir auch, wenn schwierige Zeiten im Leben kommen, nicht immer alles wegbeten und von uns weisen, sondern uns darüber freuen. Ich bin nicht der, der sagt, wir müssen Leid glorifizieren, wir müssen das Leid nicht suchen. Aber wenn es uns erreicht, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können rebellieren dagegen oder wir können es annehmen und Chancen darin sehen. Wir sollten uns viel mehr für das Zweite entscheiden, dann fällt uns so schwierig. Es passt nicht so in unsere Zeit hinein. Das Resultat ist grösser als Vertrauen zu Gott, gestärkte Hoffnung und mehr Liebe im Herzen. Das ist so die erste Schlüsselqualifikation, Geduld. Und ich, eigentlich würde das schon lange, oder? Mir würde das schon lange für heute, für eine Woche. Aber ich habe schon eine Woche mehr Zeit, um mich mit dem zu befassen. Ich habe zwei Wochen Zeit. Das Zweite ist Gehorsam, ist nicht minder schwierig. Gehorsam. Das Halten der 10 Gebote ist gestanden. Die erlöste Schar wird folgendermaßen beschrieben, denn sie haben sich nicht mit Frauen befleckt. Das ist in dem Kapitel, müsst ihr nachlesen. Schrecklich, oder? Denn sie haben sich nicht mit Frauen befleckt, sondern sie sind rein wie Jungfrauen und folgen dem Lamm, wohin es geht. Ihnen kann keine Lüge vorgeworfen werden, sie sind vorbildlich. Und meine grosse Frage heute Morgen ist, oder nicht nur heute Morgen, in der ganzen Vorbereitung, warum wird da ausgerechnet der sexuelle Lebensbereich rausgegriffen? Die Sache zum Thema Gehorsam. Auch Lügen noch. Aber vor allem da sehen wir, viel nimmt den sexuellen Lebensbereich in Anspruch. Wieso da? Da wird uns Christen doch sowieso vorgeworfen. Es geht, oder? Das sind die nichts dürfen. Das sind die gegen Ehe für alle sind, gegen ja, Verschiedenes. Jetzt kommt es hier auch noch. Ich versuche wieder ein bisschen mutig zu sein heute Morgen. Ich glaube, dass sich in dem Lebensbereich am meisten zeigt, ob ein Mensch bereit ist, sich Gott unterzuordnen und ihn zu ehren. Glaube ich. Ich glaube, das ist der Lebensbereich. Vielleicht noch, wahrscheinlich für alle, aber für die junge Generation noch mehr. Sind wir bereit, uns Gott unterzuordnen und ihn zu ehren? Der erste Engel hat doch gerufen, ich habe darauf hingewiesen, er habt Achtung vor Gott und gebt ihm die Ehre, um da geht es doch in unserem Leben. Gleichzeitig ist die Sexualität wohl auch der Ort, eben wo man hervorragend Geduld üben könnte und somit im Glauben wachsen könnte. Im Bereich der Sexualität ist so viel Leidenschaft, so viel starke Gefühle drin, oder? Und darum ist es besonders schwierig. Wie leidvoll kann es doch sein, auf den richtigen Partner zu warten? Beispielsweise. Großes Thema. Oder? Du wartest auf einen Partner, junge Leute, und plötzlich tut sich eine Chance auf. Zwar ist der, dummerweise ist die Person nicht gläubig, wird von Jesus nichts wissen, aber du hast die Chance. Was machst du? Wie leidvoll kann es doch sein, oder schwierig kann es sein, zusammen mit einem Partner zu warten, bis man beispielsweise zusammen in die Ferien geht. Oder sich ganz von der anderen öffnet. Das sind die Lebensfelder, um Gehorsam zu üben. Nutzen wir es, oder sind unsere Bedürfnisse so wichtig und so im Mittelpunkt, dass uns das egal ist? In dem Ausharren, wo so viel Leidenschaft und Gefühl im Spiel sind, liegt besonders viel Potenzial, um mit der Geduld und im Glauben zu wachsen. Schon im Alten Testament hat Gott gesagt, dass Gehorsam besser ist als Opfer. 1. Samuel 15, Vers 20. Im Leben mit Jesus geht es nicht so ums Abhalten von religiösen Ritualen, sondern ums Losen und Tun von Gottes Willen. All die frommen Sachen wie Gottesdienst besuchen, den Zehnten geben, in der Kirche mitschaffen, Bibel lesen oder beten, kommen nach dem Gehorsam. Gehorsam erfordert eine demütige Beziehung zum König von allen Königen. Wenn sich die Menschheit an die 10 Worte halten würde, die 10 Gebote, würde es auf dieser Welt ganz anders aussehen. Der Gehorsam steht der menschlichen Selbstbestimmung und dem Narzissmus gegenüber. Ich habe ein Bild fotografiert von meinem Arbeitsweg. Und ich sage, da bringt dieses Lebensgefühl so schön zum Ausdruck. Das Bild, das Plakat, hängt vis-à-vis von der Kirche, von der reformierten Kirche. Und das ist ein super Plakat, oder? Als Werbung für Heilpraktikerschule. Aber gross, so, das ist genauso der Nerv der heutigen Zeit, da ich sprach, geh deinen Weg. Du dich selber verwirklichen. Ich sage gar nichts gegen das, gell, dass man mich richtig versteht, aber so ein bisschen Lebensnerv. Und ich glaube, das ist wieder da, wo so eine antichristliche Tendenz so in Karten spielt. Dass wir so auf der Selbstverwirklichungslinie sind. Geh deinen Weg. So werden Menschen erreicht, so werde ich auch erreicht. Und das ist tief in der christlichen Gemeinde drin. Ich liebe die Welt. Ich weiß nicht, wie ich rüberkomme bei euch heute Morgen. So der, der alles kritisiert, was auf dieser Welt abgeht, oder alles ist schlecht und so. Ich bin überhaupt nicht auf dieser Linie. Ich lebe wahnsinnig gern. Aber vielleicht gehört es ein bisschen zu meinem Beruf, auch ein bisschen gesellschaftskritisch sein. Und die Sachen vielleicht auch versuchen, ein bisschen anzusprechen, die uns so prägen. Aber ich bin nicht ein Lebensverneiner, ich bin auch nicht irgendwie gesellschaftsmüde oder irgendetwas. Ich lebe wahnsinnig gern auch. Und das dritte ist der Glaube. Geduld, Gehorsam, Glaube. Die Bibel ist Warten so eng mit Glauben verbunden, dass die Worte manchmal austauschbar sind. Im Römer 4, 19 bis 20 wird der Glaube von Abraham als Vorbild präsentiert. Das ist so das Glaubenskapitel, Römer 4, das müssen wir dringend einmal lesen. Dort steht, doch Abrahams Glaube blieb unerschüttert. Da hat sein Glauben ausgemacht, oder? Obwohl er wusste, dass er mit fast 100 Jahren viel zu alt war, um noch Vater zu werden. Und seine Frau, Sarah, keine Kinder mehr bekommen konnte. 25 Jahre. Silvia und ich haben diese Woche 25 Ehejahre gefeiert. Das ist eine lange Zeit. Es ist schon sehr schnell gegangen. Natürlich, wenn man so eine tolle Frau hat. Aber es ist gleich lange Zeit, es ist viel passiert. Aber Vorstellung, wir hätten am Hochzeitstag eine Verheißung bekommen. Da und da wird passieren und wir hätten bis heute müssen warten, bis das passiert ist. Unvorstellbar für mich. Unvorstellbar. Und beim Abraham haben wir genau das den Glauben ausgemacht. Das ist Glauben. Festhalten. Durch alle schwierigen Gefühle durch alle Widerwärtigkeiten durch alle Tendenzen, die in eine andere Richtung gehen. Und dann heißt es, Abraham zweifelte nicht und vertraute auf die Zusage Gottes. Ja, sein Glaube wuchs sogar noch und damit ehrte er Gott. Jetzt sind wir an dem Punkt. Wie können wir den Gott ehren? Indem wir den Glauben wachsen lassen, wenn wir auf etwas warten müssen. Da hängt alles zusammen. Gehorsam, Glaube, Geduld, das ist eins, das ist ein Guss. Der Glaube zeigt sich in der Geduld. Glauben ist in der Bibel fast immer Verb und nicht Substantiv. Das heisst, man muss sich im Lebensvollzug zeigen. Der Glaube reift und zeigt sich dort, wo man Spannungen, Aussichtslosigkeiten und unbeantwortete Fragen ertragen müssen. Er zeigt sich in der Verbundenheit mit Jesus Christus und in dieser Verbundenheit mit Jesus wächst die Frucht vom Geist, die auch Geduld beinhaltet. Gläubige zeichnet sich dadurch aus, dass sie warten können. Wenn man auf etwas wartet, erkennen wir, dass wir keine Kontrolle haben. Das erinnert mich daran, dass ich nicht alles im Griff habe. Und dass wir oft nur noch Gottes Weisheit und seiner Zeitplanung vertrauen können. Und jetzt kommt der steile Satz zum Abschluss. Der Christ von der letzten Zeit zeichnet sich durch Geduld, Gehorsam und Glaube aus, oder er wird nicht mehr sein. Der Christ von dieser Zeit, die auch im letzten Kapitel beschrieben worden ist, von dem Antichristus, zeichnet sich durch Geduld, Gehorsam und Glauben aus, oder er wird nicht mehr sein. Offenbarung 14 gibt einen Einblick und eine Übersicht über die sichtbaren und unsichtbaren Realitäten. Es wird klar und deutlich, das Leben als Christ ist kein Ponyhof. Aber es lohnt sich eben doch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was haben wir für Aussichten? Was haben wir auf dieser Welt schon? Wenn wir das Zeichen, den Schutz von Jesus dürfen tragen. Was für ein Frieden, was für eine Zuversicht, für Mut, für Hoffnung haben wir auf dieser Welt schon? Und was erwartet uns? In dieser Ewigkeit, oder, wo selbst die Singmuffel unter uns werden von ganzem Herzen singen. Wie muss das sein? Es lohnt sich eben doch. Amen. Vater im Himmel, und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, dass du uns immer vor Augen malst in der Offenbarung, dass sich es eben doch lohnt. Dass du uns vor Augen machst, dass du uns auch nicht vormachst, dass du auch nicht sagst, es ist immer nur einfach. Es geht immer ganz locker, flockig. Sondern du sagst uns, es können auch schwierigere Zeiten kommen. Aber du hilfst uns. Du bist bei uns und darauf vertrauen wir. Wie wir es am Anfang gehört haben, denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Da glauben wir. Auf das bauen wir. Danke, Herr, wenn wir mit unserem Leben dir die Ehre geben und dir Achtung bringen. Amen.